Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 15. Juni 2026. Wir sind zurück heute mit einer Spezialfolge. Werdet ihr gleich sehen, was ich damit meine. Aber zuerst mal begrüße ich tief im Süden den Podcasten in Hamburg. Hallo, Podcasten.
Tief im Süden. Ja, hallo.
Ja, von hier?
Ich habe gerade gedacht, du moderierst jetzt Philipp an, weil du denkst, er sitzt in Bayern, aber ist ja gar nicht so.
Jetzt machst du mir schön meine... Jetzt hast du schön meine Moderation kaputt gemacht.
Ja, super. Schön.
Willst du weitermachen? Und dann haben wir heute einen Gast, deshalb einen sehr speziellen Gast. Da haben wir uns sehr darauf gefreut und toll, dass es heute klappt. Philipp Buhl ist zu Gespräch. Hallo Philipp.
Hallo ihr zwei.
Philipp, ich wollte dir schon eine Rechnung schicken. Ich bin ja Freiberufler und ich rechne ja nach Tagen oder Stunden ab. Du bist der Segler, wegen dem ich vor kurzem echt ein paar Tage oft im Tracker geklickt habe. Wann war es vor ein paar Wochen? Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Letztes Mal bei der Vendée. Weil ich echt verfolgt habe die Europameisterschaft und mich echt gefreut habe. Ich glaube, alle haben sich gefreut, dass du da einen zweiten Platz gemacht hast. Da wollen wir heute Abend mal drüber sprechen, was davor war, was das für Auswirkungen hat. Und überhaupt aber erstmal schön, dass du da bist. Du bist in Kiel?
Ja, genau. Ich sitze im Büro hier neben Olli Freiheit.
Genau. Du bereitest dich schon Kieler Woche vor oder trainierst du schon oder was machst du gerade im Moment?
Ich würde eher fast sagen, bereite mich auf die WM vor, die ist nämlich im August. Aber die Kieler Woche steht natürlich auch auf dem Vorbereitungsplan, aber das ist nicht für alle so international. Deshalb ist die Besetzung eher so für ein gutes Training gut, aber jetzt kein richtiger Maßstabswettkampf, würde ich sagen, in diesem Jahr für uns. Aber ja, Kieler Woche Vorbereitung.
Vorbereitung habe ich auch gemacht. Ich habe gesehen, Carsten und du, ihr habt euch schon öfter mal gegenseitig, also oder Carsten hat dich schon öfter mal interviewt, ne? Ja, ich glaube, Segelreporter vor 16 Jahren. Kann das sein? Ja, gleich zu Anfang. Ja, habe ich heute so ganz alte Aufnahmen gefunden, noch so.
Ja,
aber es ist auch kein, ich sage mal kurz, ich habe auch ein bisschen mich gewundert, Philipp, oder mich gefragt, wie viele Olympiaden hast du jetzt hinter dir? Du hast 4 und bist jetzt offen, also und versuchst jetzt die 5. zu machen oder waren es 3 bislang?
3 Olympische Spiele, also 3 Teilnahmen. Und Olympiade ist ja immer der Zyklus. Und der erste, bei dem am Ende dann Simon Grotzschnitzchen gefahren ist, also für die Olympischen Spiele 2012, das war ja schon eine seriöse Kampagne, auch mit durchaus einer Chance. Also 4 Olympiaden, das ist jetzt die 5. 3-mal war ich am Start.
Okay, und deshalb war jetzt auch die EM so wichtig für dich. Erklär mal kurz, warum dieser 2. Platz mehr ist als ein, also sowieso Hut ab für den 2. Platz bei der EM. Das ist, glaube ich, dann zweiter Platz bei Europameisterschaften. Einmal hast du schon 1. gemacht, einmal 3. Weltmeister bist du, also aber 2. Platz jetzt EM, Chapeau. Aber das hatte für dich eine größere Bedeutung als jetzt nicht falsch verstehen, ich mache diese Gänsefüße in den Finger, als nur Zweiter bei der Europameisterschaft zu sein. Erklär mal, was ist so wichtig daran gewesen?
Na, für mich ist es deshalb so wichtig gewesen, weil da eine Menge auf dem Spiel stand einfach. Meine Karriere, da bin ich mir sicher, die kann nicht mehr, also meine olympische Sportsegelkarriere sozusagen, die kann nicht mehr lange dauern. Das ist eigentlich eine Frage von maximal 3 Jahren jetzt noch bis 2028. Mhm. Und ich habe mir die Frage schon öfter gestellt und öfter wieder gesagt, no, ich mache, glaube ich, doch nochmal einen Zyklus weiter. Aber dieses Mal bin ich mir wirklich sicher, dass das maximal bis Los Angeles geht. Und wenn ich davor schon die Olympia-Ausscheidung nicht schaffe, dann geht das eben nur bis nächstes Jahr. Und wenn ich das jetzt mit der Europameisterschaft nicht geschafft hätte, dann wäre mir mit der Bundeswehrförderung, in der ich ja auch schon einige Jahre drin bin, ein ganz massiver finanzieller Supporter sozusagen weggefallen. Und da ich mir extrem schwer tue, mit Unterstützern zu finden, schwer tue, damit Unterstützer für diese 5. Olympiade oder die 4. Teilnahme da zu finden, das ist alles andere als ein Selbstläufer, wäre das eben ziemlich signifikant gewesen und dann hätte ich auch nicht gewusst, ob das, ja, wie weit das noch gegangen wäre.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn du jetzt, also wäre das dann, wenn du jetzt da nicht Zweiter oder Dritter oder wenn du da, weiß nicht, auf dem 10. Platz hättest, kann ja immer was passieren auch, kann ja mal irgendwas kaputt gehen oder der Wind passt nicht für dich oder nicht deine Bedingungen, die du gerne hast. Hättest du dann gesagt, gut, dann war es das oder was wäre dann passiert?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also für mich war eigentlich klar, ich werde die Europameisterschaft jetzt in Split, in Kroatien war die, als Zwischenstation sehen. Und ich war ja auch meine Karriere in dieser Bootsklasse hat 2001 begonnen, damals noch Laserradial und dann seit 2006, also vor 20 Jahren, bin ich in Laserstandard gesegelt, also das heutige LK7. Also das ist ja schon eine ewige Zeit. Und in der Zeit war ich auch schon ein paar Mal in Split in Kroatien und kenne das Revier und weiß, dass das auch, wie beispielsweise bei der Europameisterschaft 2014, einfach auch mal schwierig sein kann. Schwierig mit einfach schlechter Wind, crazy Wind, schweinisch ein bisschen, sagen wir, manchmal auch einfach gar nichts und so. Und damals hatten wir nur 7 Wettfahrten, glaube ich, geschafft oder 6 vielleicht sogar. Und ich wusste schon beim Hinfahren, dieses Ziel in die Top 3 zu fahren, das ist ein ziemlich ambitioniertes. Fand es auch ein bisschen einfach zu ambitioniert und fast schon unfair. Und dann kommt noch dazu, dass es ein Revier ist, da wo halt dann auch nochmal was passieren kann, eben so ein bisschen so eine schweinische Woche. Da habe ich schon vornherein gesagt, das ist eigentlich nicht ausgeschlossen, aber eher doch unrealistisch. Am Ende hatten wir glücklichen, für mich vielleicht auch ganz gut passenden und fairen Wind und viele Wettfahrten. Deshalb umso schöner, dass das geklappt hat jetzt mit dem 2. Platz. Da habe ich mich auch extrem gefreut und hatte auch schon einiges erstmal entlastet. Aber hätte ich es jetzt nicht geschafft, damit hatte ich eigentlich eher kalkuliert, würde ich sagen, war mein Weg bis zur Weltmeisterschaft im August geplant. Weil jetzt habe ich nur dafür gesorgt, dass ich für die 2. Jahreshälfte noch eine Bundeswehrförderung bekomme und vielleicht noch ein paar Reisekosten und gegebenenfalls noch zusätzlichen Support. Das muss aber nochmal ausgesprochen werden. Aber jedenfalls erstmal die 2. Jahreshälfte ist jetzt mit der Bundeswehr gesichert dadurch. Und alles, was fürs nächste Jahr passiert, das ist nochmal ein, da geht es mir so wie jedem anderen Ilka-Segler auch, da zählt die Weltmeisterschaft, die ist im August. Und dort ist das Kriterium Platz 1 bis 8. Und wenn ich da nicht in die Top 8 fahre, dann wird es mit dem Kader möglicherweise schwierig. Und die Bundeswehrförderung, die hängt auch an einem Kaderstatus und somit hängt sehr viel an einem guten Ergebnis bei der Weltmeisterschaft fürs nächste Jahr.
Das ist doch dann soweit auch der normale Ablauf. Ne? Ich glaube, wenn du nächstes Jahr Olympiakader sein willst, dann musst du Top 8 auch fahren. Ne? Was ist denn jetzt eigentlich im vergangenen Jahr falsch gelaufen? Das war ja so eine Art Gap-Jahr. Wir haben ja auch mit Stefan über Marseille sehr viel berichtet. Das ist uns nicht besonders, auch selbst als Fans, nicht gut in Erinnerung geblieben, weil, naja, war ja viel Flaute. Wir haben, ich kann mich an Rennen von dir erinnern, auch noch was total, ich glaube, was du auch gewonnen hast, war bei Starkwind, das war wirklich eines der Highlights. Aber da war, ist ja nicht besonders toll gelaufen. Wie ist denn die Phase für dich danach passiert? Also was ist da deine Planung gewesen und wie hat sich das ausgewirkt?
Du sprichst jetzt von Olympia in Marseille, ja, oder?
Marseille, genau. Und dieses Gap Year oder wie man das so sagen, du hast ja dann auch noch nach 4 Jahren voller Kampagne, willst du auch, hast du ja mehr oder weniger auch pausiert, ne, zum Teil, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau, dieses Ergebnis am Ende in Marseille, das war einfach ziemlich enttäuschend, da bin ich ja ganz ehrlich. Und einerseits ist das schön als Sportler, dass du direktes Feedback bekommst. Das ist eigentlich eines der schönsten Sachen. Wenn du dich reinhängst und gute Arbeit leistest, wirst du honoriert. Und wenn du es nicht tust, dann kriegst du eine Quittung. Hat auch im Sport keine Angst, dir das einfach vorzuführen. Ja, guckt dann jemand auf die Ergebnisse, dann ist es scheiße. Vor den einer FX oder Lasersegels, ob da 20 am Start waren oder 160 oder 40 oder 160. Am Ende steht ein Ergebnis dort und darauf Danach urteilt jeder über dich, sei es die Presse, die Segler, die Freunde oder im Verband auch, die am Ende ja darüber entscheiden, was mit den Geldern irgendwie passiert. So, auf der einen Seite ist das eine total dankbare Situation, weil so manch anderer wahrscheinlich im Arbeitsleben sich schon öfter mal beschwert, dass er sich reinhängt, aber nicht honoriert wird und der Arbeitskollege sich nicht reinhängt, aber auch nicht kritisiert wird, so ungefähr. Das ist bei uns nicht der Fall. Wenn du ein schlechtes Ergebnis hast, dann interessiert das relativ wenig, dass jetzt eine harte Disziplin ist oder ob da irgendwas schiefgelaufen ist. Da steht einfach ein Ergebnis und fertig. Mhm. Und bei mir stand eben ein 13. Platz und der tut mir natürlich auch weh, weil am Ende weiß ich ja, das Ergebnis ist jetzt ein anderes, als das Ziel war und dass da die Bedingungen ab und zu mal schwierig waren, ja, das interessiert die Leute wenig und das wusste ich aber auch vorher. Also ich will das auch nicht darauf schieben. Das habe ich ja gelernt als Sportler, dass am Ende musst du in der Woche, egal was da ist, irgendwie auf alles drauf vorbereitet sein und anscheinend war ich das nicht gut genug oder habe nicht genug davon abgerufen. Und dass der dann schon einige Zeit und Jahre da meines Lebens reingegangen sind in dieses Projekt Leistungssport und man ja nicht mit ein paar Millionen irgendwie dann auf dem Konto aufhört wie in manch anderer Sportart, was ich ja auch gar nicht unbedingt brauche. Also ich beneide so manchen Fußballer gar nicht so sehr. Also ich finde das eine traumhafte, schöne Sportart und fand das immer ein großes Privileg, aber trotzdem kommt man ja, kam ich irgendwann oder war ich in dem Alter, wo ich ja auch andere Ziele im Leben habe. Ja nicht ewig lang weitermachen. Und das Leben dreht sich ja nicht nur um mich, sondern ja, irgendwann will man eben auch weiterkommen. Und diese Zeit danach, nach der schon ziemlich enttäuschenden, nach dem enttäuschenden Ergebnis, die war, also die Post-Olympia-Depression, das ist ja eine, die es offensichtlich gibt. Und darüber habe ich auch irgendwie gelesen. Und wenn ich mir meine Symptome angeschaut habe, dann würde ich sagen, passen die ganz gut. Also ziemlich krasse Antriebslosigkeit und Ziellosigkeit. Und wenn du dann Fragen bekommst, ja, wie geht's weiter? Und ich kann das aber nicht genau beantworten, weil ich natürlich auch ein bisschen Verarbeitungszeit brauche und den Plan noch nicht genau hingelegt habe. Mein Herz hat immer gesagt, boah, ich würde gerne nochmal segeln. Das war's, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Ich kann doch mehr. Und das habe ich auch in den Regatten davor bewiesen, mir selbst zumindest. Und es ist ein schöner Job. Und eine krasse Herausforderung, gerade in vielleicht der Klasse, aber genau deshalb mache ich es ja auch und einmal würde ich es gerne noch machen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben Parallelziele, die nicht ewig auf sich warten können. Und der Prozess.
Meinst du da so Familie und Job, sowas? Oder was sind das für Ziele? Nur kurz.
Ja, ganz genau. Irgendwann ja, willst du ja auch mal. Genau. Wenn ob du heiraten willst, aber ich will vielleicht mal, ich will auf jeden Fall Kinder haben und man will ja auch nicht ewig damit warten und es gibt ja andere Ziele. Vielleicht auch mal anfangen, Geld zu verdienen. Also die ganz normalen Ziele des Lebens, die kommen ja auch irgendwann.
Ja, und ja. Mit 36, ne, muss man sagen, bist du jetzt oder?
Jetzt bin ich 36 und genau. Kurz nach Olympia war ich 34. Also ist ja schon ein Alter, wo die meisten, ja, die jetzt den Segelsport machen, schon längst irgendwie weitergegangen sind, wenn du so willst. Also ich hatte immer versucht, den Sport lange zu machen. Robert Scheidt ist ja auch so ein Beispiel, der eigentlich sehr viel Freude am olympischen Segeln hatte, auch wenn dort weniger Geld oder kaum Geld drinsteckt, verglichen zu anderem Segeln im Yachtbereich, im America's Cup und Sailship und so weiter. Aber er hat halt die größte Befriedigung bekommen in diesem Laserfleet mit so vielen Teilnehmern, alles One-Design, wo es halt einfach eng hergeht. So ähnlich sehe ich mich auch ein bisschen.
Wie alt, nochmal kurz, wie alt war er? Der war doch 44, 45 bei letzte Olympischen Spiele in Rio.
Ich weiß Robert. Nicht genau, aber Ende 40 war er, glaube ich.
Ja, schon, ne?
In Tokio.
Ach ja, in Tokio.
Okay. Auf jeden Fall ist das, es war eine schwierige Zeit und es gibt verschiedene Parameter, die da alle mit reinspielen in so eine Entscheidung, geht es jetzt nochmal weiter oder geht es nicht weiter, die hatte ich natürlich mit 18, 20, Mitte 20 nicht. Die haben auch die ganzen anderen jüngeren Sportler wahrscheinlich nicht. Also kaum jemand, der Mitte 20 ist, sagt, der will jetzt vielleicht Familie haben und deshalb nicht mehr weiter segeln. Also bei mir war das eben so und ich wollte das auch zulassen, diese Gedanken, weil es eben auch dazugehört. Es kann nicht immer im Leben nur ums Lasersegel gehen. Und da ich wusste, dass diese Weltmeisterschaft 2025, also circa, ich glaube, was waren das, 8, 9 Monate nach den Olympischen Spielen in Qingdao sein werden, in China, war mir klar, da glaube ich nicht hinfahren. Und es stellte sich heraus, dass das wirklich eine schlechte Weltmeisterschaft war, glaube ich, mit 5 Wettfahrten. Die hatten kein einziges Goldfield Race und war in der Geschichte der Klasse, glaube ich, die schlechteste Weltmeisterschaft, die so gesegelt wurde. Aber es ist nun mal die einzige, zumindest auf dem Papier, die einzige Chance, um einen Olympiakader-Status sich zu ersegeln. Und trotzdem habe ich mich dazu entschieden, weil ich das System ja ganz gut kenne und habe mir gedacht, na gut, es gibt auch noch einen Perspektivkader. Und wenn ich eine Perspektive habe, dann noch, wenn ich mich dazu entscheide, weiterzumachen, dann werde ich da schon irgendeine Förderung bekommen. Das macht ja eigentlich auch Sinn. Und wenn ich schlecht vorbereitet zu einer Weltmeisterschaft fahre, dann werde ich wahrscheinlich auch diese Top 8 jetzt nicht so einfach aus dem Handgelenk schütteln. Deshalb bin ich da nicht hingefahren. Deshalb habe ich auf dem Papier keinen Olympiakader ersegelt oder ersegeln können, was ich hätte machen müssen in meinem Alter. Und danach gab es halt bei meinem Wiedereinstieg in die Saison 2025 dann, bin ich ja ganz solide gefahren, aber halt nicht Weltklasse. Also ich war in jeder Regatta bester Deutscher, manchmal auch nur knapp, aber immerhin. Trotzdem reicht es dann halt nicht für den Perspektivkader. Und dann wurde es halt schwierig. Ohne Kader. Ach so,
aber dann verstehe ich das, aber das habe ich am Anfang, glaube ich, nicht verstanden. Also der Spielraum, den der DSV hatte, war dann im Grunde diese Perspektivkader-Geschichte. Weil sonst kennt man das ja im Grunde auch, wie du es ja beschreibst, das sind klare Platzierungen und dann sagt man go oder nicht go, so zumindest knapp vor Olympia. Aber da war der Spielraum und das hattest du dir erhofft und deshalb warst du auch ärgerlich, weil du dachtest, im Perspektivkader wäre eine Option gewesen. Und darüber warst du sauer, oder?
Na, für mich bedeutet das einfach, dass ich für jetzt dieses Jahr, also 2026, ohne Kaderstatus dastand. Glücklicherweise, muss ich jetzt so rückwirkend betrachtet sagen, haben sie mir zwar keinen Kaderstatus gegeben, aber noch eine gewisse Verlängerung der Bundeswehr bis Jahresmitte. Also das war so eine kleine Sonderlösung mit der Europameisterschaft, dass die auch geklappt hat, ist natürlich jetzt ganz cool. Rückwirkend betrachtet kann man das ja so sagen. Aber ich konnte es nicht nachvollziehen, warum sie mir keinen Perspektivkader gegeben haben. Ja, ich kenne das System natürlich auch und ich weiß, wie in der Vergangenheit, müsste ich vielleicht sagen, wie groß der Spielraum dort war. Und der ist in der Vergangenheit ziemlich groß gewesen. Also ich war ja lange genug in diesem Gremium als Athletensprecher und du brauchst im Wesentlichen halt eine Perspektive. Und es sollen ja am Ende mit den Steuergeldern, die der DSV hat, das sind ja nicht deren eigene Gelder, sondern das sind ja Steuergelder vom Steuerzahler, die irgendwo dann Richtung DSV fließen und mit dem Ziel, da Olympiamedaillen zu gewinnen, eingesetzt werden sollen, und zwar für die perspektivreichsten Segler. Und die Kombination, dass ich bester Deutscher war, über die letzten 15 Jahre wahrscheinlich oder 10 Jahre vielleicht, und auch im Jahr, in dem ich jetzt diese gedankliche Pause mal brauchte, trotzdem immer vorne dabei war, ich dann in so einem Gremium als nicht perspektivreich eingeschätzt wurde, zumindest habe ich mir das so zusammengedankt, weil sonst hätten sie mir den Kader vermutlich gegeben. Das hat mich ein bisschen enttäuscht.
Und ja, da verstehe ich, weil, wie gesagt, bisher ist ja sonst immer, dass es da kaum, gerade bei Olympia oder ganz wenig Spielraum gibt, aber das ist ja eben jetzt 3 Jahre vorher. Spielt dabei auch eine Rolle? Ich meine, das ist jetzt, sonst warst du eigentlich fast der Einzige, okay, bei den letzten Olympia-Qualifikationen war Nick Auen-Willem noch mit dabei, der hat ein bisschen Druck gemacht, aber sonst waren da ja nicht viele. Jetzt kommen ja schon, der Name Schweckendieck fällt natürlich häufig. Es kommt so eine Garde, Julian Hoffmann, sehr stark jetzt auch bei der Euro gesehen, dass da welche kommen und dass dann der DSV sagt, okay, jetzt jetzt wollen wir dem mal eine Chance geben, viel zu früh, oder hat das eine Rolle gespielt, meinst du? Oder du hast dich ja da bestimmt auch mit reingedacht in die Köpfe der Verantwortlichen.
Also ein Faktor, der auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist, dass wir einen gewissen einen Führungswechsel ein bisschen haben im Deutschen Seglerverband. Also es gibt ja jetzt ein ganz klein bisschen eine veränderte Struktur in diesem Zyklus, verglichen zu den Jahren davor. Wir haben jetzt nämlich einen Cheftrainer, Dom Tidy ist das, und der kommt aus dem englischen System, und ich sage jetzt mal, ohne dass ich allzu viel davon weiß, er bringt ein bisschen mehr Schärfe in das Ganze rein und sagt, wir wollen nicht nur noch irgendwie Olympiateilnehmer fördern, sondern wir wollen gewinnen. Also mal mindestens Medaillen, am besten vielleicht nochmal eine goldene. Okay. Das heißt, und da muss ich sagen, finde ich das eigentlich auch ganz gut, erstmal im Prinzip zu sagen, wir müssen mal unsere Ansprüche ein bisschen oder unsere Ziele hochsetzen, weil wenn wir nicht von Medaillen oder auch mal von Goldmedaillen sprechen und immer nur jeden durchwinken im Kader, dann werden wir wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen zweitklassig bleiben. Zweitklassig ist vielleicht ein bisschen hart, aber du musst irgendwie auch sagen, wir wollen auch gewinnen, weil sonst wird das auch nicht passieren. Also durch Zufall wird ja keiner Weltmeister. Das habe ich auch schon vor vielen Jahren schon mal gesagt. So gesehen ist das, wahrscheinlich war ich einer der Leidtragenden natürlich, der da in diesem Mentalitätswechsel so ein bisschen als erster mal drunter leiden musste. Ob das jetzt der einzige Grund sei, glaube ich jetzt auch nicht, aber prinzipiell unterstreiche ich mal, dass man schon ein bisschen höhere Ziele setzen muss und auch sagen, also das lernt ja der Athlet auch, der hier im Deutschen Seglerverband ist, nach 2 Jahren spätestens weiß jeder, alles klar, es gibt hier relativ wenige Einzelfallentscheidungen, heißt das bei uns. Also wenn du am Kriterium ein bisschen vorbeifährst, dann wurdest du vielleicht in der Vergangenheit nochmal ein bisschen durchgebunken und ja, jetzt ab dem neuen Zyklus ist das eben seltener der Fall. Und das hat vielleicht der eine oder andere Athlet dann schon ein ganzes Jahr lang im Kopf und kniet sich hoffentlich dann vielleicht auch ein bisschen mehr rein, um zu wissen, was jetzt los ist.
Ah, verstehe. Spielte auch eine Rolle, ich meine, das hast du ja auch öffentlich gemacht nach all den Jahren, du suchst ja auch dir immer neue Impulse, das ist ja nochmal ein anderes Thema, also zu geben, um quasi die Leistung auch zu verbessern für dich, dass du, ja, dass es immer mit dem Coach nicht mehr, mit Alex Schlonski nicht mehr ganz so geklappt hat, oder was ist das für ein Punkt?
Ja, da muss ich jetzt natürlich auch vorsichtig sein, dass...
Ach so.
Ja, ich kann da schon drüber sprechen. Ich bin der Meinung, dass es eigentlich in jeder Sportart ganz normal ist, dass ab einer gewissen Zeit einfach neuer Input rein muss. Und es waren ziemlich viele schöne Momente und auch ziemlich erfolgreiche und produktive Zeit, oder es war eine erfolgreiche und produktive Zeit mit Alex am Anfang. Ich meine, wir haben angefangen 2017 und bis letztes Jahr waren das knapp 9 Jahre, also 8,5 sage ich immer, weil das Jahr 2015, letztes Jahr war ja eigentlich nur ein halbes. Aber es ist eine lange Zeit und am Anfang war es super und am Ende hatten wir auch einen WM-Titel gemeinsam erreicht. Und in der Zeit hatten wir auch eine richtig coole internationale Gruppe und ich glaube auch ein geniale Reviervorbereitung. Und da war richtig Feier irgendwie in der Gruppe und in der Zusammenarbeit. Und dann hat das so ein bisschen nachgelassen, hat sich so ein bisschen eingeschliffen. Irgendwie kannten wir unsere eigenen Probleme, jeder hatte seinen Standpunkt. Es waren nicht ganz so viele, aber es gab ein paar Punkte, da sind wir nicht weitergekommen. Es gab viele Sachen, da waren wir uns, also sehr, sehr viele Sachen waren wir uns wirklich einig und haben uns blind verstanden. Das ist ja auch viel wert. Dann, wenn du nicht mehr viel reden musst, aber genau weißt, was los ist und was du zu erwarten hast und so weiter. Also da gab es viele gute Sachen. Aber trotzdem war bei meiner Olympia-Auswertung, stand da eben neben den Sachen, die ich falsch gemacht habe und die ich an denen ich an mir selber arbeiten muss, eben auch, dass es im Coaching halt auch ein paar Sachen gibt, die verbessert werden können aus meiner Sicht. Und dann ist eben die Frage, wie geht man das an? Ist das der bestehende Trainer, der dann einen Mentalitätswechsel nochmal hinkriegt, oder muss es ein externer Input sein? Und ja, aber da hatten wir einfach generell verschiedene Entscheidungen, sondern Meinung. Also ich war der Meinung, ich brauche mehr Input und sag mal, Alex, ja, das ist nicht so gesehen.
Aber es ist ja, finde ich, ein völlig normaler Vorgang bei Sportlern. Also egal, in welcher Sportart, das, es gibt viele, die machen das turnusmäßig, dass sie sagen, nach einer Weile tausche ich sowas mal an den Trainer, um andere Impulse zu kriegen, um eine andere Richtung mal zu nehmen, um mich weiterzuentwickeln, weil es kann sich natürlich, das kennt jeder, aber mit auch in der Zusammenarbeit, dass nach so vielen Jahren, dass sich das da so ein nicht Schlendrian würde ich es nicht nennen, aber so eine Normalität ist die und die Reize vielleicht ein bisschen fehlen. Also ich persönlich, also von meiner Wahl, ich bin jetzt kein Profisegler, aber ich würde sagen, ich halte das nach, weiß nicht, 8,5, 5 oder 9 Jahren jetzt nicht für so außergewöhnlich, wenn man sagt, du, vielleicht versuchen wir was anderes.
Vielleicht hatte ich auch einen Fehler gemacht, indem ich dachte, das wäre das Sinnvollste für die gesamte Gruppe, jetzt einen anderen Trainer zu haben. Also da kann ich ja auch offen drüber reden. Das hatte ich ja, dafür hatte ich ja eigentlich ein bisschen gepusht, zu sagen, lass uns jemand anders suchen. Ich weiß zwar nicht wer, weil Alex ist an sich erstmal, wenn man jetzt, also meiner Sicht zumindest, wenn man das alles anguckt, was ein Trainer so mitbringen muss, dann bringt er viele Sachen mit und er ist auch ein guter Trainer. Also ich werde jetzt hier auch nicht negativ sprechen, aber meines Erachtens fehlen halt ein paar Eigenschaften für jemanden wie mich. Das würde ich jetzt im Nachhinein, also jetzt ein Jahr später, würde ich das so sagen. Während vielleicht die gesamte Gruppe, also die ja Nick und, na gut, Nick weiß ich nicht, aber Ole vor allem, der jetzt eigentlich erst 1-2 Jahre dort dabei ist, für den ist er vielleicht genau perfekt, weil der hatte eben, der ist jetzt in der Phase, in der ich 2017, 18, 19, 20 so war. Viel neuer Input, viel Sachen, die einfach gut laufen, deutschsprachiger Trainer, das zuverlässig und so weiter. Da sind viele Sachen, die richtig gut funktionieren und dann wäre der Weg vielleicht mehr gewesen auf die Einigung, die wir jetzt in etwa ungefähr, würde ich sagen, haben, nach einem komplizierten Jahr, zumindest für mich, dass ich einfach ein bisschen mehr Freiraum bekomme. Also Alex ist der Bundestrainer und der ist für viele auch vielleicht die beste Wahl. Aber der jetzt schon am allerlängsten dabei ist, also ich, der bekommt ein bisschen mehr Freiraum und kann hier und dort sich seinen eigenen Input abholen von anderen Trainern oder auch mal irgendwie was eigenständig machen, aber kann auch mittrainieren.
Ist das schon die Entscheidung, also das ist quasi schon euer Deal oder so? Weil das macht ja völlig Sinn, ne? Also, weil ich habe gerade noch überlegt, es gab ja immer so Phasen, das ist ja kein besonderes Problem jetzt für dich jetzt, wenn ich mich, ich meine, das ist vor Urzeiten, aber ich weiß noch, Bundestrainer Peter Bedei, ich weiß nicht, ob du den dann noch kennst, für den Tornados, der hat in Kiel im Entschieksee gecampt, wirklich auf dem Hafengelände und war natürlich der Ansprechpartner für Roland Gebler mit seinen eher verschiedenen Olympiakampagnen. Aber dann Junge, das war aber eher einer, der jetzt eher so technisch was mitgebracht hat, aber auch eher so der gute Kumpel war, aber natürlich jetzt wenig Input gebracht hatte für junge Leute, die dann da reinkamen und im Grunde auch Gas geben wollten. Also das soll nur heißen, unter lange Olympiakampagnen, länger dabei und welche, die frisch dabei sind, die auch erhoffen sich vielleicht auch oder brauchen was anderes als jetzt neue Impulse. Also das ist ja eigentlich eine Schwierigkeit, wenn man jetzt so denkt an, wenn wir über Coaching sprechen, Alex Zverev, Tennisspieler, die probieren auch mal einen Boris Becker aus oder einen Djokovic oder so. Ne? Also das ist, wie Stefan schon sagt, das ist ja eigentlich oft das gleiche Thema. Ne? Aber eigentlich sollte das Problem ja bekannt sein. Aber gelöst, wenn das für dich jetzt so eine Lösung ist, ist es doch gut, oder?
Ja, so ganz gelöst ist es vielleicht noch nicht, aber es geht auf jeden Fall stark in die Richtung. Ich habe ja jetzt einen Vertrag unterschrieben, mit dem, da habe ich auch nicht allzu lange nachgelesen. Es stand eine Sache drin, die war mir wichtig, dass ich eben mit dem Headcoach, also mit Dom Tidy, kann ich meinen Plan machen und sagen, was brauche ich. Und wenn er damit einverstanden ist, dann habe ich erstmal grünes Licht. Und das ist mal das Wichtigste. Wer das dann bezahlt, wenn ich dann mit meinem eigenen Coach unterwegs bin, das ist dann noch nicht so ganz geklärt. Also ich verstehe, dass der DSV nicht einfach uneingeschränktes Budget hat und dann mir einfach bezahlt, wen immer ich will. Aber ich verstehe, ich würde nicht ganz verstehen, wenn ich sozusagen komplett alleine auf mich gestellt wäre, weil ich der Meinung bin, dass ich in meinen Ergebnissen dieses Jahr, aber auch in der Vergangenheit einfach schon genug dazu beigetragen habe, um ein bisschen was von dem, sagen wir mal, Steuergelderkuchen abzubekommen, über vielleicht Reisekosten hinaus. Da müssen wir, glaube ich, noch eine Regelung finden. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen was finden, dass ich da einen kleinen Zuschuss oder sowas bekomme. Weil ich natürlich auch in den Trainings, und das wäre vielleicht der dritte Punkt, da haben wir aber eigentlich, glaube ich, wenig Probleme miteinander, dass wir auch gemeinsam ab und zu einfach trainieren. Wenn wir jetzt so wie letzte Woche oder kommende Woche oder im Juli, wenn dann jetzt hier ein Bundestrainer, also Alex, dann mit seiner Gruppe trainiert und dann brauche ich nicht nebenher fahren, weil am Ende, wenn wir gemeinsam trainieren, und so, darauf haben wir uns auch verständigt, das macht ja total Sinn, das macht für alle mehr Sinn. Für mich macht es natürlich Sinn, weil ich nicht alleine irgendjemanden organisieren und bezahlen muss, aber für die Jungs, die ja auch zum Teil noch jünger sind, die freuen sich natürlich, also wenn jemand wie ich dann da committed am Start und am Training dabei ist.
Spannend. Ja, ich glaube, das war auch so, ne, teilweise jetzt in den letzten Monaten, dass die dann trainiert sind und haben in Kiel und du warst auch da, aber du hast nicht mitgesehen, ne, oder?
Ja, genau, dabei, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es ausgeschlossen wäre, also ich hatte eigentlich dann auch wirklich vermeidet, ich habe es vermieden, Alex dann zu fragen, ich glaube, wenn ich ihn gefragt hätte, hätte er wahrscheinlich auch gesagt, na gut, eher ungern, aber ja, würde ich jetzt mal denken, prinzipiell ist er jetzt nicht unvernünftig, also ich habe das schon mitgekriegt, ein, zwei Mal, wenn ich gefragt hätte, hätte er mich schon mitmachen lassen, aber ich wollte vermeiden, dann, wenn ich irgendwie ein Segel testen will oder irgendwas anderes testen will, dass ich dann während der Einheit irgendwie sage, oh nee, ich muss jetzt was anderes machen. Also entweder bin ich dabei oder ich bin nicht dabei. Deshalb hatte ich dann gesagt, die zwei, drei Einheiten jetzt diese Woche, die mache ich einfach alleine und dann ist okay.
Hört sich für mich irgendwie seltsam an, weil du bist ja schon, kann man so sagen, der erfolgreichste deutsche Segler seit langem.
Ja, das Gesicht, ich sage immer, das Gesicht des deutschen Segelsports. Also,
kann man auch so nennen, würde ich schon sagen.
Zumindest olympisch, ja.
Dass das dann so außen vor gelassen wird. Ich meine, guck mal zur Fußball-WM, Manuel Neuer, der zurückgetreten ist, wird dann wieder zurückgeholt, weil er einfach der Beste ist. Und das finde ich, ich fand es von außen betrachtet, ich muss jetzt dazu sagen, Philipp, ich bin halt so ein klassischer Fahrtensegler, der mit verbranntem Rücken im Cockpit sitzt. Also ich weiß also gar nicht, was ihr da macht, so ungefähr. Und ich kenne mich da in dem Bereich auch gar nicht so aus, aber es hörte sich für mich natürlich als Sportinteressierter und Segelinteressierter echt seltsam an. Was ich manchmal denke, und da kann ich dich sehr gut verstehen, da würden wir auch gut klarkommen zusammen. Wir haben eine Gemeinsamkeit, wir sind Menschen der klaren Worte. Und steht dir das auch manchmal im Weg oder hast du den Eindruck, dass das nicht so gewollt ist? Also du kannst jetzt so vorsichtig antworten, wie du willst.
Ja. Nee, das ist...
Jetzt hau mal richtig einen raus.
Nein. Da bin ich mir im Klaren, dass ich das bin, ja. Und ja. Da steht mir 100 Pro ab und zu im Weg. Aber ich weiß nicht, ob es mir in der Sache jetzt im Weg stand. Es hat mir das Leben echt schwer gemacht und ich kann das auch überhaupt nicht irgendwie... Also ich kann das wirklich nicht gut, irgendwie politisch zu antworten und eigentlich viel zu reden, wenig zu sagen. Und ich will es halt konkret machen, weil einfach, um überhaupt dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, in einer Sportart oder ja, in einer Disziplin, wo ich jetzt nicht jemand hatte, dem ich einfach nachgehen konnte. Also ich sehe mich immer so ein bisschen als Pionier, weil wir in Deutschland damals 3 Olympische Spiele lang überhaupt gar keinen hatten, der dort war. Das heißt, wir waren da nicht nur zweitklassig, sondern vielleicht nur drittklassig oder viertklassig und als deutsche Laserkader überhaupt. Und dann dahin zu kommen, da kannst du nicht überall rumeiern. Dann musst du schon ziemlich konkret und klar Sachen einfach dir zurechtlegen und einfach so schnell wie es irgendwie geht vorangehen und nicht rumeiern. Und dann ist es auch noch mal Persönlichkeitsgeschichte, wahrscheinlich generell, dass ich da auch öfter mal ein bisschen zu klar bin. Hat mir mit Sicherheit nicht immer geholfen. Der Sache hat es erstmal alles noch viel schwieriger gemacht und komplizierter. Und auch bei der Kieler Woche zum Beispiel letztes Jahr, das hat mich jetzt nicht so sehr berührt, weil ich glaube, ich wusste, dass ich da an vielen Punkten einfach recht hatte. Aber trotzdem, klare Worte tun manchmal heutzutage schon, werden schon hart kritisiert.
Jetzt so, so, zumal, wenn du was sagst, ist es ja ein anderes Gewicht, als ob da irgendwie, als ob ich was sage. Also gerade in deinem Sport, Carsten ist recht, nee, aber ich meine, das war ja letztes Jahr, deine Aussage bei der Kieler Woche war ja, hat ja für Riesenwogen gesorgt. Ich weiß natürlich, welche Blätter das irgendwie gegangen ist, bis hoch zur Bild-Zeitung. Ich weiß nicht, ob dir das manchmal so bewusst ist. Aber man muss ja sagen, ich meine, mein Opa hat immer gesagt, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Er meinte das beim Essen, aber ja. So, jetzt haben wir in der Woche 5-Tagesplan vorgelegt bekommen, 5-Punkte-Plan und da muss man sagen, das sind, also im, aus meiner Sicht scheinen da, das könnt ihr besser beurteilen, wirklich viele Verbesserungsansätze.
Kieler Woche, ne?
Ja, ja. Kieler Woche, ja, ja. Ja, ja, richtig. Also muss man ja, wenn man jetzt in einer Rückbetrachtung sagt, die Aufnahme hätte gar nicht sein müssen, guck mal, jetzt wird hier was getan. Nein. Jetzt kann man ja sagen, ey, komm, ist doch super, darüber gesprochen zu haben. Ich fand es, na klar, du hast mitgekriegt, wie es, das kennst du ja auch schon. Du weißt, wie sowas funktioniert, dann sagst du was, dann wird dann ein Statement gegeben und alle von dir losgelöscht und so, dann gibt's erstmal, sind erstmal die Wogen hoch und jetzt sind sie vermutlich geglättet und wenn hinten raus was Gutes rauskommt, ist ja alles gut. Wir hatten ja die Verantwortlichen der Kieler Woche auch noch im Podcast, nachdem wir sie kritisiert hatten und Carsten war ja Teilnehmer, der hat das ja auch mitgekriegt und war ja auch vor Ort und ich ja auch und ja, wenn man da jetzt sieht, du tut sich doch was und wenn es jetzt besser ist, kann man sich die Hand geben und sagen, ist doch super, dass es so funktioniert hat. Aber es ist lustig, weil ich habe ein bisschen noch so bei YouTube geguckt, was ich von dir finde und da Segler des Jahres warst du ein paar Mal, ich glaube das letzte Mal 2020 zu Corona, da hat Carsten dich nämlich interviewt. Und das habe ich mir angeguckt, das Interview. Und da wurde Mona Küppers zugeschaltet und hat dich natürlich beglückwünscht, aber auch gesagt, dass du auch so ein Freund der offenen Worte bist. Und 2018 mal eine Pressekonferenz in Kiel offensichtlich gesmashed hast. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Ich habe es nicht mehr rausgefunden. Aber ich dachte, okay, Philipp hatte eine ganz schöne Historie da auch. Aber ich mag das. Also ich, wenn man jetzt mit Fußball, wir sind ja gerade bei einer WM, dann ist mein Monolog auch zu Ende. Fußball da ist es immer so ein Thema, da wird immer gesagt, so ja, die sind alle so glatt, keiner sagt was und wenn da mal einer kommt, kriegt er dann auch richtig Haue. aber ja, also ich weiß nicht, ich würde dir raten, mach so weiter, also es hat ja auch funktioniert, oder Carsten?
Ja, definitiv und da sagt er ja selbst, ich meine, ich glaube, wäre auch sportlich nicht so weit gekommen, wenn man jetzt sich selbstständig in Frage stellen würde, ne? Also das ist ja einfach auch eine Wesensart und im Laser umso mehr bist du ja dann doch auch Einzelkämpfer, aber das ist einfach nochmal, ich sage auch immer, nochmal was anderes als in anderen Klassen, auch wenn ich mir da auch Feinde mache, aber als das darf ich vielleicht auch als Ex-Lasersegler da. Das ist schon nochmal was anderes. Aber ich erinnere mich eben, wo du das gerade so sagst, nochmal, es war ja nicht nur der DSV oder was auch immer, Kieler Woche, sondern weißt du noch, Philipp, als ihr im Sportstudio gesessen habt mit Jochen Schümann, was war das denn? Ihr sollt ja nicht zum Youth America's Cup fahren, ne? Was?
Ja, genau. Da war damals Sailing Team Germany hat ja den Youth America's Cup für uns mitsupportet. Und dann war das aber finanziell, glaube ich, einfach schwierig, dort das Geld aufzutreiben. Das ist jetzt meine Interpretation, ganz offen und ehrlich. Und meines Erachtens hatten die Verantwortlichen vom Sailing Team dann einfach das rausgekriegt, das ist vielleicht doch gar nicht so einfach, die Finanzierung zu machen. Und dann gab es ja einen traurigen Todesfall von Andrew Simpson da in America's Cup im Training mehrere Monate davor. Und das war dann der Auslöser, weshalb das alles zu gefährlich sei. Ja, es gibt auf jeden Fall ein Risiko, das stimmt schon. Aber wir haben gesagt, das ist ein überschaubares Risiko und wir wollen dahin, das ist eine Karrierechance. Und jetzt heute, 13 Jahre später, sind auf fast den gleichen Booten. Das hat er alles angefangen in diesem America's Cup-Zyklus. Ja, segelt Erik Heil, der damals gesteuert ist, haben wir alles selber finanziert, beziehungsweise Erik ganz maßgeblich die Sponsoren irgendwie überzeugt. Hat dann viele Jahre später auch für SailGP ein paar Leute in die richtigen überzeugt und ist genau in dem Zirkus drin und hat ja quasi bewiesen, dass es funktioniert. Das war ein großes Thema damals, ja.
Ansonsten, ja, deshalb mit Sportstudio drin und mit, weiß ich noch, bin ich auch in Schülmann zugeschaltet oder was auch immer. Naja, das aber hast ja recht, das war ja dann auch wieder gut.
Man, wir wissen, ihr wisst ja selber, wie das mit den Medien ist. Dann ist dann so einen Aufhänger ein gefundenes Fressen. Ja, also muss man den Jochen Schümann, der ist ja auch der Segler in Deutschland gewesen, der muss dann da sich gerade stehen vor der Kamera. Das freut sich das ZDF natürlich auch.
Ja, klar. Und man muss ja auch wieder sagen, wir haben Segelsport lechzt ja auch irgendwo nach Aufmerksamkeit und da ist man wirklich dankbar. Na klar, wir als Medien sowieso, wenn mal was irgendwie rüberschwappt in die und es nicht irgendwie nur ein Drama oder irgendwelche Tote oder was ist, sondern eben sportlich in der Art, da ist man ja auch dankbar für und insofern war da auch das ZDF dann dankbar für, ohne Frage. Ne? Ich würde jetzt gerne nochmal wissen, es hört sich ja alles positiv an und dass das auch in eine richtige Richtung geht für dich, aber ist das denn jetzt alles für dich schon in trockenen Tüchern, die nächste Kampagne? Weil ich meine, wir sprechen jetzt über DSV-Unterstützung, ist ja wichtig und auch Finanzierung durch die Bundeswehr. Aber jetzt, ich habe das jetzt nochmal gelesen, gerade in einem aktuellen Proposal von der Oceanian Sailing Federation, wozu ja auch Australien und Neuseeland gehört. Also da wird das nochmal so beziffert, wie teuer eigentlich Olympiakampagnen sind. Und also kommen sie umgerechnet für eine ILCA-7-Kampagne auf 300.000 Euro für 4 Jahre. Im NACRA soll übrigens 820.000 Euro kosten. Das ist nochmal eine andere Frage, ob das alles so, aber das wollen wir jetzt, glaube ich, das Thema jetzt nicht aufmachen. Aber auch 300.000 Euro, ist das bezogen jetzt auf Unterhalt für alles? Und das ist die eine Frage, wie berechnet sich das? Und die andere Frage ist, bist du da jetzt noch safe? Ich kann mich erinnern, bei den vergangenen Kampagnen hast du ja auch immer einen Sponsor nochmal gehabt on top. Ich meine, es gibt noch, neben dem DSV gibt es ja, was kann man, Nixdorf hat geholfen, der NRV Olympic Team hat dir lange Jahre viel geholfen, du hast einen eigenen Sponsor. Brauchst du da noch jemanden und sollen wir für dich die Werbetrommel noch mehr rühren oder wie ist der Stand da jetzt eigentlich für dich für die nächsten Spiele?
Der Stand ist, da ist alles andere als irgendwas in trockenen Tüchern bei mir. Diese 300.000 ist immer eine Frage, wie man das berechnet. Mhm. Wenn du da versuchst, einen Trainer davon zu bezahlen über 4 Jahre, dann glaube ich, reicht das im Leben nicht. Also wenn du
oder einen ganz schlechten wahrscheinlich.
Ja, selbst dann, weil du musst ja Material kaufen und Reisekosten von dir selbst und vom Trainer plus Unterkünfte und Containerkosten, das frisst so viel Geld. Da kannst du so einen günstigen Trainer, den gibt es gar nicht. Und über 4 Jahre gesehen, speziell jetzt für einen Australier, der ja doch, es fehlt ja viel in Europa ab, die müssen ja super viel nach Europa reisen. Da haben wir ja sogar noch ein bisschen Glück, würde ich sagen, weil das hier mit dem Auto kannst du relativ viel abfahren. Palma hier und so weiter, diese Rundtour, Kieler Woche noch. Wenn du in einem Verbandssupport bist, wo du einen guten Trainer hast und auch gewisse Reisekosten und so weiter, dann glaube ich, dann ist die Rechnung, glaube ich, richtig. Und dann kannst du damit sogar, das ist ja mir wichtig, weil ich will das ja nicht einfach nochmal machen, sondern ich will ja auch den ein oder anderen Experten, so jemand wie Robert Scheidt, den wir aber auch dank Markus Brennecke zum Beispiel für 2 Trainingscamps dabei hatten vor Marseille. Das war, ich sage mal, ein Shortcut. Das ist jemand, der hat mehr Zeit auf so einem Boot verbracht als alle anderen zusammen. Vielleicht ist Michael Blackburn noch so jemand, der mehr Gedanken oder zeitlich gesehen genauso viele Gedanken in diese Disziplin oder die Bootsklasse reingesteckt hat. Aber davon gibt es so wenige, die so viel wissen. Und wenn du die anzapfen kannst, dann sind die natürlich nicht günstig und da sind 20.000 Euro sehr schnell weg. Und wenn du ein bisschen öfter mal mit solchen Kalibern versuchen willst, das Gap, was ja dann immer noch da ist zu diesen Medaillenkandidaten, so Verne aus Australien, Beckett aus England, dann geht eben schnell ein bisschen Geld drauf. Und das ist aber trotzdem ja der Anspruch, dieses Gap zu schließen. Und deshalb ist das, glaube ich, nicht ganz weit hergeholt, sozusagen diese 300.000 on top.
Also wo würdest du dann, um eine Zahl jetzt zu nennen, würdest du ja das Doppelte sagen? Oder ich meine, das ist ja, das kann sich ein normaler Sterblicher irgendwie schwer vorstellen. Ich meine, du
du musst, du geht davon, geht darin ein, dass du davon auch leben musst. Ja, du hast ja jetzt sonst auch keine Einnahmen.
Da wollte ich ganz kurz das einwerfen, weil ich weiß das nicht. Wenn du jetzt einen Kaderplatz hast, da wird dir was genau bezahlt oder ermöglicht und was fehlt noch?
Ja, viel. Grundsätzlich mal die Grundförderung mit der Bundeswehr, das sind ein paar tausend Euro also Gehalt, wenn du so willst, und eine Versicherung. Das ist schon mal eine, das ist schon mal wichtig in meinem Alter, sage ich mal. Das war früher, habe ich angefangen bei 600 Euro, jetzt bin ich irgendwo bei rund 3000 oder so im Monat, da kann man ja schon mal überleben, sage ich jetzt mal ganz gut. Mhm. Okay. Und alles, was mit einem Bundeskaderplatz dann kommt, sind sehr viel Infrastruktur und Logistik. Also ich zahle nichts für den Trainer, ich zahle nichts für ein Motorboot des Trainers oder den Sprit für das Motorboot. Ich kann mein Boot auf einen Anhänger und wir haben ein Auto dastehen, mit dem wir in Europa rumfahren können. Wenn wir nach Übersee, Los Angeles oder Australien fahren, dann gibt es ein Budget, wo wir einen Container verschicken können. Ich muss mir im Wesentlichen um mein Material kümmern. Das muss ich mir selber organisieren. Und wenn ich Experten dazu holen will, dann bleiben die Kosten wahrscheinlich auch Großteil. Nicht unbedingt an mir alleine natürlich, sondern an den Leuten, die sich beteiligen. Aber die bleiben dann hängen, würde ich sagen. Das heißt, dieser ganze infrastrukturelle und Logistik-Teil, der ist ziemlich enorm groß. Also man verbrennt, glaube ich, als Kadersegler ziemlich viel Geld. Und wenn man sich das mal bewusst macht, glaube ich, dann schätzt man das auch ein bisschen mehr wert. Und ansonsten kann man sich da aber auch ganz gut zurücklegen und da einfach Kadersportler sein und einem geht es ganz gut. Aber man muss sich das, glaube ich, tatsächlich schon mal bewusst machen, was das alles für ein finanzieller Aufwand ist.
Und wenn du jetzt die WM ist in Portugal, ne? Richtig?
Nee, in Irland.
Die WM? Ja, wir haben dieses Jahr ja in Irland.
In Irland, okay. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Portugal komme, aber egal. Da musst du immer noch Geld in die Hand nehmen, um das zu finanzieren. Also dein Geld praktisch. Oder ist das alles bezahlt?
Wenn ich jetzt einfach nur das Kaderangebot annehmen würde, würde ich nichts in die Hand nehmen müssen. Das heißt, ich würde, wenn ich sage, ich gehe jetzt mit dem Bundestrainer und der Gruppe, schmeiß mein Boot dahin, fahre und zum Vortraining, dann wird, sagen wir mal, unsere Unterkunft bezuschusst. Das ist, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig weiß, gibt es halt immer Obergrenzen, was da bezahlt werden kann. Die sind jetzt auch nicht allzu hoch. Das heißt, wenn wir da in Irland oder bei Dublin irgendwie eine extrem teure Unterkunft buchen müssen, weil es nichts anderes gibt, dann bleiben noch Restkosten. Aber das ist dann prozentual irgendwie, ja, weiß nicht, ein paar Prozent der Gesamtkosten. Alles andere wird wahrscheinlich übernommen. Aber da ich jetzt plane, mit meinem eigenen Trainer dort anzureisen, muss ich mich selber um Motorboot, Auto, Trailer, die Anreisekosten kümmern und natürlich, das ist eigentlich der größte Batzen, immer das Trainerhonorar.
Wer wird Trainer sein dann bei dir?
Weiß ich noch nicht genau.
Okay, das ist noch nicht klar.
Ja, das ist schon, und sag mal dazu, im Gegensatz, krass im Gegensatz steht wahrscheinlich die EM, die du gerade als Zweiter beendet hast. Da hast du gar keine Unterstützung gekriegt, großartig.
Nee, genau. Also nicht vom Deutschen Seglerverband zumindest, aber vom Bayerischen Seglerverband,
Nixdorf,
Frau. Ne? Nixdorf, genau. Heinz-Sixer Verein hat mir ein Auto zur Verfügung gestellt und das kostet dem Heinz-Sixer Verein nicht so viel, weil die hatten mein Auto in der Zeit, aber mir hat es unglaublich viel geholfen, weil wir ein Auto hatten, das gut funktioniert hat und eine Menge Platz hatte. Und ja, Jocki Helmich hat da einfach das möglich gemacht. Das ist ja auch kein Selbstläufer, weil da sind ja auch nicht alle in dem Gremium immer so dafür und sagen, ja komm, lass das jetzt alles möglich machen, sondern da braucht es dann jemand wie Jocki in dem Fall, der dann gesagt hat, okay, ich mach das jetzt einfach und nimm das Auto, gib mir deins, let's go.
Und was würdest du jetzt noch brauchen für eine Olympiakampagne, dass du sagst, die würde dann so laufen, dass ich perfekt mich vorbereiten kann?
Ja, ich will jetzt ungern Zahlen nennen, aber das ist schon noch eine ganz große Stange und das hängt eben sehr auch davon ab, ich muss jetzt da im Deutschen Seglerverband mal nochmal sprechen, bei der Kieler Woche habe ich ja wahrscheinlich eine andere Zeit, aber wenn ich jetzt eben Trainingslager oder Regattabetreuungen selber komplett bezahlen muss, also weil ich einfach keinen Zuschuss bekomme für einen Trainer, der sozusagen jetzt nach 8 Jahren mit dem Bundestrainer für mich eben keinen, sag ich nicht, im Satz, glaube ich, verlaufen so ein bisschen. Aber wenn ich einfach jemanden anders haben will, das alles komplett selber bezahlen muss, dann wird es einfach sehr, sehr teuer. Und da würde ich jetzt einfach mal raushauen, das ist deutlich über 100.000, wenn ich es über alle Events machen muss. Und dann, je mehr Kompromisse ich eingehe, desto günstiger wird es.
Also eine Stange Geld ist ja schon mal eine Aussage. Eine große Stange Geld, hast du gesagt. Also liebe Hörer mit großen Stangen, mit großen Stangen Geld. Liebe Hörer mit großen Stangen Geld.
Die sich bekanntlich hier tummeln, das wissen wir ja.
Redaktion@segelreporter.com, wir vermitteln das gerne.
Sehr, sehr genau.
Ja, aber es ist wirklich krass. Philipp, kann man sagen, so wie im Fußball sagt man, Geld schießt Tore. Das heißt, wenn man Geld schießt, keine Tore, aber nachweislich siehe Paris, schießt Geld Tore. Ist das beim Segeln auch so? Geld hilft auf jeden Fall? Also, und mehr Geld hilft noch mehr oder ist irgendwann Schluss?
Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, aber am wenigsten in unserer Klasse würde ich sagen, immer noch. Es ist einerseits die günstigste, die Ilka-Klasse. Zweitens ist es ja auch am meisten Bondi-Sein. Da kannst du ja zum Beispiel in so einer Nakra-Bootsklasse, da kannst du mit viel Geld viel Know-how einkaufen und das Boot gut tunen mit Bootbildern. Das macht ja kaum noch ein Segler irgendwie selber, dass er da seine Foils irgendwie wieder schleift, wenn die im Schwertkasten rauf und runter gezogen wurden. Dann muss das halt jemand machen, der sich auskennt. Bei uns ist das anders. Wir fahren zu einer WM oder zu Olympia hin und bekommen Material. Das dürfen wir quasi nicht anfassen. Das heißt, diese ganze Materialoptimierungskomponente, die scheidet zu 98% aus. Also bei einer bisschen Materialselektion für die Olympia-Ausscheidungswettkämpfe, die kann ich schon selber machen. Das ist schon auch möglich, aber ist vergleichsweise gering. Trotzdem ist es aber so, was ich meinte mit das Fleet ist so brutal eng und es gibt eben so ein paar wenige Kniffs hier und dort sind es Entscheidungsmuster auf dem Racecourse oder der eine oder andere Experte, so jemand wie Robert Scheidt einfach mal oder auch ein Meteorologe, der dir in einem von 10 Races eben den entscheidenden Unterschied gibt. Die machen sie alle auch nicht umsonst. Aber wenn es eben um ein Race mehr geht, dass du in den Top 10 und nicht irgendwie irgendwo um die 30 rum beendest. Und wenn das der entscheidende Faktor ist, weshalb du eben ein paar Plätze weiter vorne bist im Gesamtergebnis, dann musst du das Geld eben auch irgendwie investieren können. Und ich glaube, so gesehen ist das schon so. Ein bisschen mehr monetäre Mittel helfen einfach.
Dann schließe ich nochmal den Kreis, weil das erinnert mich so wieder an diese Tennis-Szene halt, ne? Mit Zverev hast du bestimmt auch verfolgt. Aber wenn man da so sieht, man, der hat ja auch, die haben nicht alle denselben Tennisschläger, aber den gleichen oder ähnlichen. Aber drumherum, wenn du da diese Box siehst, wer da alles sitzt, der Physio und Psychologe. Ich meine, auch gutes Beispiel, über Erik haben wir nun eben schon gesprochen, CLGP. Dass das Team Germany jetzt auch einen Psychologen eben einstellt vom HSV, witzigerweise. Stefan, musst du schon drüber lachen, ne? Aber das heißt ja nun auch, dass da Data-Analysten dabei sind. Das ist eben nicht nur der eine Segler, ne? Und das ist ja, muss ja scheinbar im Laser auch so angekommen sein. Bestes Beispiel, du hast es ja eben genannt, Matthew Wern und Mickey Beckett, die ja schon scheinbar du hast sie auch schon mal geknackt, aber sind schwer zu knacken, glaube ich, Wern, der Doppel-Olympiasieger. Gerade das sind ja auch die Nationen. Ich meine, Australien ist seit ewigen Zeiten schon im Laserspitze. England wissen wir, Olympia generell. Was machen die noch anders? Und haben die diese Spezialisten, von denen du gerade sprichst?
Matthew Wern ist auf jeden Fall die Benchmark, meines Erachtens. Und man muss ja sowas eigentlich immer einfach objektiv betrachten anhand der Ergebnisse. Und er hat die Olympischen Spiele in Tokio gewonnen nach einem Materialbruch am ersten Tag. Hat er das geschafft. Er hat dann alle wichtigen Regatten in den Zyklus danach, also Richtung Paris, gewonnen, an denen er zumindest teilnehmen konnte. Da war einmal ein Jahr lang krank und außer Gefecht. Da war bei 2 WMs nicht dabei. Die anderen hat er gewonnen, Pre-Olympics gewonnen. Und dann die Olympischen Spiele auch gewonnen auf einem Revier, wo die Bedingungen so schlecht für ihn, auf ihn zugeschnitten waren, wie es nur irgendwie geht. Und er hat es eigentlich meines Erachtens sogar ziemlich dominiert, wenn man weiß, worauf man gucken muss in der Ergebnisliste und dass er noch ein bisschen Reserve hatte. Und dann kam er jetzt wieder und hat wieder gewonnen, das, wo er teilgenommen hat. Also der ist ohne Zweifel die absolute Benchmark und vielleicht der beste Typ, der jemals dieses Boot gesegelt ist.
Krass.
Würde ich sagen. Und der hat einfach den Experten meines Erachtens zu Hause, nämlich Michael Blackburn. Das ist für mich ohne Zweifel die absolute Nummer eins in Sachen Know-how für dieses Boot, weil der vor 26 Jahren schon eine Bronzemedaille gewonnen hat in Sydney und 4 Jahre davor auch schon bei den Olympischen Spielen.
Atlanta, glaube ich, ne? Oder? Hat er in beiden gespielt? Ja, wie auch immer.
Ich glaube, Atlanta war Vierter oder Fünfter.
Okay.
Und dann hat er selber eine Bronzemedaille gewonnen, ziemlich sicher in Sydney und war dann noch einmal für eine Olympiakampagne, da ging Slingsby verloren, 4 Jahre nicht dabei und danach hat er Slingsby zu Gold gecoacht, Burton zu Gold gecoacht und dann mit Wuhren noch einmal gecoacht.
Krass.
Und das zweite Mal jetzt, dann ist er jetzt Head Coach des Verbands. Aber der ist länger an der Weltspitze selber als Segler oder als direkter Betreuer als alle anderen Menschen auf der Welt. Das heißt, er kennt das Boot in- und auswendig, ist super analytisch und der hat so viele Sachen gemacht. Und das ist ja nur das, was ich mitgekriegt habe. Ich weiß ja, ich habe ja nicht alles mitgekriegt. Aber was der alles weiß. Und so im System natürlich Talent zu sein, so jemand wie Wern, der wirklich Körpergröße, Bock auf Segeln, schier unendliche Lust auf Segeln und Emotionslosigkeit wie kaum jemand anders. Ich kenne eigentlich niemand, der so robotermäßig entscheidet. Plus eben das System Australischer Seglerverband plus Michael Blackburn als Nummer 1 Know-how-Geber. Das ist dann eben so ein Carlos Alcaraz im Tennis, würde ich sagen.
Spannend. Der
ist einfach hart zu besiegen, würde ich sagen.
Spannend.
Nicht unmöglich. Beckett ist, würde ich sagen, der am nächsten dran ist, aber um Pendant im Tennis zu sagen, würde ich sagen, ist das so ein Carlos Alcaraz. Hat alles, was du brauchst.
Cool. Also, liebe Hörer, auch mit riesigen Stangengeld, mit ganz großen Stangengeld. Auch ihr könnt euch natürlich melden.
Können wir Blackburn kaufen, genau.
Ja. Philipp, nochmal eine Frage zu diesem Olympiakader. Jetzt die nächsten Olympischen Spiele sind 2028. Heißt das jetzt, wenn du jetzt gut segelst, bist du automatisch dabei? Oder was muss jetzt noch passieren, damit du in L.A. irgendwann stehst auf dem Boot?
Das ist immer, erstmal die Förderung, die ist immer jährlich. Da gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen. Das heißt, du musst jedes Jahr wieder gut segeln und deine Kriterien eigentlich erfüllen, damit du wieder ein Jahr lang Förderung genießen kannst. Okay. Und Dekaderstatus, nur wenn ich jetzt, sag mal, bei der Weltmeisterschaft einen Olympiakaderstatus einsegeln würde mit einem Top-8-Ergebnis. Angenommen, ich wäre jetzt der beste Deutsche zudem, dann hat das mit der Olympiateilnahme überhaupt gar nichts zu tun. Olympiateilnahme oder Selektion, das sind zwei Stufen erforderlich. Das eine ist, erstmal muss irgendjemand von uns Seglern einen Startplatz in dieser Disziplin für Deutschland ersegeln. Mhm. Ist aber auch komplett egal am Ende, wer das macht. Der erste mögliche Zeitraum und der, an dem wir versuchen, das gleich zu schaffen, das wäre bei der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Die ist schon im Januar, also ziemlich bald. Da hoffen wir, dass wir einen der 20 vergebenen Startplätze, also da werden erstmal 20, also die Hälfte werden da wahrscheinlich vergeben, dass wir da erstmal einen holen. Das hat nochmal immer geklappt jetzt die letzten Male auf Anhieb. Und dann gibt es drei Wettkämpfe, die für uns deutschen Ilka-Segler, wahrscheinlich in anderen Disziplinen auch, die Kriterien sein werden. Kriteriumswettkämpfe. Da musst du eben mindestens Position XY erreichen und gleichzeitig noch bester Deutscher sein.
Okay.
Unabhängig, dann aber komplett unabhängig, ob du jetzt einen Kaderstatus hast oder nicht. Also da kann auch Carsten Kemmling sein Comeback versuchen und
lass mal.
Super Idee.
Mir tut jetzt schon der Rücken weh, wenn ich daran denke, irgendwie, aber ich muss tatsächlich, was mir noch auf der Seele liegt, oder das habe ich hier zum Schluss, dann müssen wir langsam mal zum Ende kommen. Aber es dreht sich, oder der Kreis vielleicht in dem Sinne, weil du, Stefan, am Anfang ja auch über diese Tracker-Analyse sprachest und haben wir wirklich geguckt, und ich musste tatsächlich zum Schluss das natürlich auch verfolgt, und dann schrieb mir Jocki noch, den haben wir eben hier, Jocki sei gegrüßt, haben wir eben noch drüber gesprochen, und dachte, hast du diese unfassbare Kreuz gesehen? Und das ging ja wirklich, oder das führt mich dann nochmal zu einer generellen Frage. Also es ist ja relativ schwer, Leistung zu erfassen, und du beschreibst es ja jetzt deutlich besser, quasi, wie es dann im Grunde auch im Laser ist, natürlich nochmal Unterschied zum Nacra, wie auch immer, weil da auch eben die Leistungsdichte viel, viel enger ist und auch viel mehr Boote am Start sind. Beim Nacra sind bei der WM 35 am Start, im Laser sind es, weiß ich nicht, inzwischen ist ja auch gedeckelt, also fast 200. Also ist einfach nochmal ein Unterschied. Aber jetzt bei dieser, wie gesagt, war das, glaube ich, das entscheidende Rennen in Split oder dieser letzte Tag, das interessiert mich. Also ich näher mich dem nochmal so ein bisschen an. Ich finde das unfassbar, du hast ja schon mal kurz oft ja auch geschrieben oder betont, Leistung unter Druck zu bringen. Und da war ja nun wirklich Druck. Wir wissen, also Top 2 zu sein in so einem riesigen Feld ist, oder du musstest, glaube ich, eine Medaille gewinnen, ne? Das war so Minimum. Aber dann ist ja an diesem Tag auch noch das erste Rennen, ich glaube, da warst du nicht so gut, ist dann abgebrochen worden wegen Windrehe. Und das nächste Rennen, da warst du ja auch jetzt, glaube ich, nicht so richtig toller Start, aber so geil, ja, im Grunde durch das Feld, Mitte, dann nach links gefahren, den Dreher erwischt und dann hast du es irgendwie gedeckelt. Was geht da in dir vor, oder du sagst gerade, bist du dann auch so robotermäßig? Ich meine, weil bei diesem Start, der dann ja entscheidend war, oder ist das schon mal so ein Gefühl da, oh Gott, jetzt geht alles gar nicht, oder bist du da immun bei sowas?
Na, immun bin ich nicht, aber ja, wir sind ja in der Psychologie letztendlich drin, die in so einem Sportler dann vorgeht. Wenn du anfängst, zu viel nachzudenken, und diese Gedanken kommen mit Sicherheit, ziemlicher Sicherheit, irgendwann bei jedem Mal. Ist nur die Frage, wann sie kommen, also bei was für einem Wettkampf. Und dann die zweite Frage, wie gut du damit umgehen kannst. Robotermäßiges im Moment zu sein, also an das zu denken, was jetzt relevant ist als nächste Entscheidung, oder wenn du ein Startbeispiel bist, dass du einfach an den Start denkst, was jetzt dort in dem Moment relevant ist. Welchen Move du da noch machen musst mit deiner Pinne, noch mal ein bisschen hier oder in den Graubereich zu gehen, was halt so möglich ist, um da noch mal ein bisschen bessere Lillücke zu bekommen und so weiter. Wenn du da in deinen Routinen bist und in der Sache, die entscheidend ist, dann machst du, glaube ich, viel richtig. Und das ist ja auch das, was du kontrollieren kannst. So, ja, okay. Auf den Punkt gebracht, grob. Und wenn dann aber, so wie an diesem letzten Tag in Split, die Bedingungen einfach so schwierig lesbar sind, und es kommt einfach, da ist ja irgendwie so ein großer Berg im Hintergrund, es kommen Böen runter mit einer Windrange von 30, 40 Grad, die du nicht immer alle sehen kannst, die sind dann einfach da, auf der anderen Kursseite, und dann kannst du es halt nicht alles kontrollieren. Und wenn ich dann da als 30. oben um die Lufttonne gehe, ja, dann muss ich versuchen, im Ziel nicht ein bisschen weniger weit hinten zu sein flieht. Das ist das, was ich versuchen kann zu kontrollieren. Dann ärgere ich mich natürlich trotzdem, wenn es ein schlechtes Ergebnis ist, aber ich muss trotzdem versuchen, das immer so schnell wie möglich abzuhaken und weiter nach vorne zu decken.
Okay. Das nochmal anschließend, die Frage, glaubst du auch an so eine ausgleichende Gerechtigkeit im Segeln? Gibt es diesen Segelgott, der, weil ich meine, man muss ja sagen, wenn dieses erste Rennen, sag ich mal, an dem Tag, wenn das dann, du hast ja nicht alles im Griff, das hast du ja gerade schon gesagt, gerade beim Segeln ist es vielleicht noch weiß nicht, ob es beim 100-Meter-Sprint, würde ich denken, da gibt es eben weniger Variablen, aber wenn du dann im Grunde dieses Rennen eben nicht abgebrochen wird und du wirst dann 30., ist es ja doof. Im Endeffekt muss man aber auch sagen, man kann jetzt nicht sagen, du hast da Glück gehabt, sondern ich glaube, die ganze Geschichte ist ja auch, dass du in den ersten Rennen der Woche, da war das nicht einmal oder sogar zweimal, dass du auch vorne lagest und dann wurde das Rennen abgebrochen. Also war das im Endeffekt nachher so eine ausgleichende Gerechtigkeit oder dann denkst man dann sowas gar nicht?
Ja, ich versuche da relativ wenig abergläubisch oder sowas zu sein oder an sowas zu glauben. In dem Race zum Beispiel, dass da am letzten Tag abgebrochen wurde, da waren zum Beispiel die direkten Konkurrenten. Ich glaube, der Neuseeländer, aber auf jeden Fall Pavlos, die waren noch deutlich hinter mir.
Ja.
Also es wäre gar nicht so klar gewesen. Da hätten sich mit Sicherheit ein paar nach vorne buxiert, irgendwie aus der zweiten Reihe, so Platz 4 bis 10. Da irgendwann muss ja auch das Rennen gewinnen. Die waren halt da weiter vorne. Ja, das hätte eine andere Dynamik eingenommen und dann kannst du es halt, ja, musst das nehmen, wie es kommt letztendlich.
Okay. Also es gibt den Segelgott nicht, ne?
Ich warte immer noch, dass er mich erkennt.
Wenn, dann laden wir ihn auch den mal zum Podcast ein. Mal gucken, ob er kommt.
Carsten, die Frage ist, wann du zu ihm sprichst, wenn du irgendwie wenn du auf der falschen Seite bist und dann schon auf der Leyline, dann betest du noch zu ihm, oder?
Ja. Wer weiß. Carsten, das wollte ich auch von dir hören. Ich wollte ja noch was lernen.
Carsten, das ist immer, wenn du gut bist, gibt's einen Segelgott. Wenn du schlecht bist, gibt's keinen Segelgott. Das ist immer so, glaube ich.
Ja, kann schon sein. Ja. Aber ich glaube, wenn man vorne liegt und es wird abgebrochen, dann muss, das ist, glaube ich, schon Learning. Ich glaube, ob es Charakterbildung schon als Opti-Kind, da musst du ja irgendwie durch und dann hilft ja auch alles nichts. Und du kannst nur darauf hoffen, dass es dann irgendwann sich mal auszahlt. Das hilft eigentlich, glaube ich, dabei, so ein Erlebnis zu verarbeiten. Und naja, in ein paar Jahren auf dem Buckel wird das dann auch immer einfacher. Ne?
Was mich in der Sache eben schon seit Jahren eigentlich beschäftigt, solche Leute wie Beckett oder so, die sind auch nicht immer ganz vorne dabei. Die sieht man ja auch ab und zu mal irgendwie auf Platz 35 an der Lufthanne. Aber interessant ist ja, wo die dann im Ziel sind und wo man selber dann ist. Und das eine Mal oder das andere Mal, das kann man sich ja noch erklären, aber wenn dann über eine Menge von Races eben krasse Comebacks dastehen, bei den besagten Benchmark-Seglern, dann denkt man schon drüber nach, ob da eine gewisse Systematik und ein bisschen Plan und ein bisschen Know-how drinsteht, das man selber halt noch nicht ganz durchdrungen hat.
Stimmt, ja.
Das geflügelte, als eine geflügelte Formulierung in unserem Podcast schon über die ganzen, weiß nicht, fast bald irgendwann 200 Folgen. Immer Glück ist Können.
Stimmt, hast du recht, haben wir oft
drüber geredet. Sind wir, ich finde, da sind wir bei dem guten Schlussmotto für dich.
Oh, Stefan, darf ich noch eine Frage?
Ja, darfst du. Eine noch.
Du hast nur noch. Und zwar hast du das am Anfang ja mal angekündigt, Erik Heil, CGP. Ich kann mich noch erinnern, Erik hatte ja auch hier ein Event, wo wir mit zusammen gesprochen haben und sagt, ich muss Philipp mal da, ihr seid ja, glaube ich, echt gut befreundet und ich muss ihn mal da dazu holen und ich will dann unbedingt da irgendwie beihaben. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Ebene das war. Aber nun, du hast es ja eben auch, oder Stefan sagt es ja auch, du warst ja, glaube ich, in Dubai und hast dir das mal angeguckt. Ist da sowas? Hast du solche Ambitionen? Ich meine, es gibt ja noch viele. Slingsby ist das beste Beispiel. Lasersee, es sind ja nicht nur 49er-Segler, die im CLGP gut sind. Slingsby ist das beste Beispiel, dass sowas geht. Du hast ja auch schon beim Gold Cup gesegelt oder gesteuert für das deutsche Team. Solche Sachen sieht man relativ wenig von dir. Wäre das nicht auch so ein logisches Ding, besonders wo da Freunde von dir, sag ich mal, segeln, wie Erik beim deutschen CLGP-Team? Oder hast du da Ambitionen oder schließt du sowas aus?
Nee, ich schließe es gar nicht aus. Ich habe nur für mich immer die Abwägung getroffen, ob ich die Zeit dafür mir nehmen kann. Weil natürlich jede Zeit, die ich irgendwo anders ins Segeln investiere, also gerade solche Projekte, ich bin ja auch schon mal in Motte gesegelt, aber das waren immer Einzeltage, da konnte ich nur für mich planen und sagen, heute passt nicht. Oder hier eine Woche in der Offseason, das geht. Aber ein größeres Projekt, sag mal, speziell CLGP beispielsweise, ja, zwei Fragen oder drei vielleicht. Also die erste ist, bin ich überhaupt geeignet? Zweitens, habe ich die Zeit, 14 Events mal eine halbe Woche oder so, das ist einfach schwer mit so einem Ilka-Kalender zu kombinieren. Und dann eine dritte Frage, will mich überhaupt irgendjemand? Also, da bin ich ja in einer luxuriösen Position gewesen, weil Erik da schon recht direkt eigentlich mit mir war und gesagt hat, ja, er hat auf jeden Fall, er sieht einen Mehrwert, den ich da liefern kann, hat mich ja auch mitgenommen. In Abu Dhabi war das. Und da konnte ich das mir auch alles einmal anschauen. Das ist ja schon auch ein Show-Event bis zum gewissen Teil, aber ich war fasziniert zu sehen, wie dass es halt auch noch ein Wettkampf ist. Also das hört sich ein bisschen krass an, aber letztendlich die Leute, die sich dann ins Finale da segeln, die müssen, das ist schon eine ziemlich hochchoreografische Geschichte von der Crew auf diesen überzüchteten Booten da. Mhm. Und das, das verstehen wahrscheinlich viele gar nicht. Die sehen halt einfach Katamarane, die da immer die Plattform immer irgendwie horizontal und ab und zu.
Nicht immer, fahren. Ne? Ja, wir haben es jetzt ein paar Mal darüber berichtet.
Ja, je mehr du vom Segeln und vom Foilen verstehst und wie sensibel diese Boote sind, desto größeren Respekt hast du, glaube ich, davon, was es bedeutet, das so optisch kontrolliert, um den Kurs zu fahren. Also der Reiz ist auf jeden Fall da, aber die Zeit habe ich meines Erachtens nicht. Ich hätte natürlich auch sagen können, den Weg, wie ins Linksby gegangen ist, olympisches Segeln ist mein Sprungbrett für alles, was danach kommt. Ich fand diesen Reiz in der für mich vielleicht unterbewertetsten Klasse, also unterbewertet vom Respekt, den man vielleicht so bekommt. Oder wir haben medial am wenigsten Aufmerksamkeit. Das Boot ist eigentlich das Einfachste, um irgendwie damit segeln zu gehen. Aber es ist vielleicht das Schwierigste, um da eine Goldmedaille zu gewinnen. Und es ist nicht unbedingt nur die Goldmedaille das Ziel, aber dieser Reiz in 160 Boote fällt bei einer WM zu performen und da vielleicht nochmal einmal ganz oben zu stehen, der reizt mich einfach. Und es ist nicht das Geld, das irgendwo anders vielleicht lockerer liegt, sondern es ist die Challenge. Und wer das, glaube ich, einschätzen kann, was es erfordert, irgendwie in dieser Klasse Ilka ganz vorne da so Leuten wie Byrne und Beckett zu ärgern und da vorne mitzufahren, der, glaube ich, sieht auch in ein paar Jahren später noch Potenzial, dass ich da nochmal helfen kann. Sei es jetzt in einem Big Boat-Projekt oder in einem SLGP.
Schön. Doch, ich bin zufrieden. Du auch, Stefan?
Ja, dann genau. Total. Also überhaupt, muss ja auch sagen, vieles kann ich nur erzählen, du bist ja eigentlich nicht so ein Freund von Podcasts. Ist es dein zweiter oder wie viel ist das? Wie oft hast du das gemacht bislang?
Ja, mein zweiter.
Dein zweiter. Deshalb wissen wir sehr zu schätzen. Ich fand's super. Also wir werden es auch begleiten. Ich fürchte, ich werde auch wieder den Tracker wieder benutzen, wenn du unterwegs bist. Kieler Woche bist du am Start. Da Carstens Boot immer kaputt ist, segelt ihr überlappend? Seid ihr beide zusammen in Schilksee oder seht ihr euch da?
Was ist kaputt? Ja, er läuft auf jeden Fall rum. Ich sehe ihn hin und wieder, aber das ist dann, er spricht ja mit den Wichtigen und ich darf dann auch mal zuhören. Und,
dann komme ich.
Eine Segelei.
Dann komme ich mal rum.
Carsten saß da letztens an seinem Auto noch nicht umgezogen mit seinem Käsebrot und musste erstmal Energie auftanken nach der harten Trainingseinheit.
War ganz schön viel Wind und du bist auf dem Motorboot gefahren, du. Das habe ich schon gesehen. Da musste ich doch ein bisschen hyperventilieren. War schon richtig.
Ja, perfekt. Ja, wir sehen uns da, Philipp. Erstmal für dich vielen Dank und toi 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 für die WM und für den Weg, den du vor dir hast, und wir sprechen bestimmt mal wieder. Danke, Philipp.
Ciao, ciao. Danke euch auch, ja.
Danke.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.